Schulanfang. Das ist eine der großartigsten Erinnerungen, die ich so habe. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr an euren Schulanfang zurückdenkt. Mein persönlicher Schulanfang ist 42 Jahre her. 1977 ist es gewesen. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie das gewesen ist. Wir wohnten in so einem Mietshaus, so 6 Parteien, wie man das halt so hatte irgendwie. Und das Erste, an was ich mich erinnere, war, dass ich mit unserem Nachbarskind, der ganz in einer ganz anderen Schule war, aber wir mussten irgendwie zusammen posieren für ein Foto. Und damals gab es diese Polaroids ganz neu. Heute gibt es die ganz alt, aber damals gab es die ganz neu. Und dann mussten wir da so fürs Bild stehen und dann irgendwie sowas machen mit Schultüte. Ich hatte so eine fiese Hornbrille, so in braun. Das hat sich dann irgendwann erledigt, aber das war das. Und in dieser Schultüte drin kann ich mich bis heute dran erinnern, wie diese Schokohaselnüsse, die es beim Aldi gibt. Kennt ihr die? Das war irgendwie die Süßigkeit, an die ich mich erinnern kann. Und Stifte. Und ich erinnere mich an den Geruch der Hefte und an den Geruch der Stifte und all diese Dinge. Und ich erinnere mich daran, dass ich einen Ranzen hatte, der nicht sicherheitskonform war, wie man das heute hat, sondern das war so ein altes braunes Ding aus so einer pappigen Lederimitation. Den hatte mir mein Opa geschenkt. Der war so klein, da passte eigentlich gerade ein iPad rein, aber kaum wirklich irgendwie die ganzen Hefte, die wir im Laufe der Schulzeit dann bekamen. Und das, was ich nie vergessen werde, war, als wir dann irgendwann den Weg in die Schule geschafft hatten, in der Pausenhalle saßen, der Rektor der Schule irgendwie ein paar warme Worte an uns richtete, dass ich das Gefühl hatte, zu etwas Großem zu gehören, was ich freilich nach der ersten Pause draußen auf dem Schulhof ganz schnell verflüchtigt hatte, weil wir die ganz Kleinen waren. Ein neuer Schritt, ein neuer Lebensabschnitt oder eben für die Lehrerinnen und Lehrer unter uns ein neuer Jahrgang, eben wieder einer. Und ich weiß nicht, ob noch ein paar Lehrer unter uns sind oder ob sie jetzt schon wieder ganz woanders sind. Ich frage mal kurz, gibt es hier noch Lehrer unter uns? Ich muss mal fragen, der wievielte Jahrgang ist es? Der fünfte? Es kommt der einer ums andere. Ne? Also wir müssen, es ist jetzt nicht eine Abfrage so schulmäßig, sondern einfach so. Aber wir merken natürlich auch, wenn wir in die Jahre kommen oder wenn es einfach weitergeht im Leben, dann kommen eben nicht nur die Jahre hinzu, sondern auch die Erfahrung. Und diese neuen Anfänge, sie verlieren so ein klein wenig das Kribbeln. Und wir sind dann doch nicht mehr so aufgeregt wie ganz am Anfang. Wenn jemand wie ich regelmäßig zu Einweihungen eingeladen wird oder zu Einführungen von Pastoren oder irgendwie solchen Dingen, dann merkt man, ja, das ist dann auch, also die Aufregung, die die Betroffenen haben, ist nicht mehr meine Aufregung. Und ich gestehe freimütig, wenn dann Hermann Hesse mit seinem Stufengedicht "Allem Anfang wohnt ein Zauber inne" und all diese Dinge, die werden dann irgendwann, so Neil Armstrongs Zitate, es ist nur ein kleiner Schritt und ein großer und überhaupt, die man dann so anpasst, dann merke ich, das bringt mich nicht mehr so ganz in Wallung. Unabhängig davon entwickeln wir Menschen ja so eine Haltung gegenüber dem Neuen. Wir entwickeln so ein Gefühl dafür, was ist mit dem, was uns unbekannt ist oder mit dem Bevorstehenden von Veränderungen. Und diese Haltungen, die können ganz unterschiedlich sein. Und von solchen Haltungen, die man eingenommen hatte über das Neue, über das Unbekannte, über das Geheimnisvolle, da geht es auch bei den Protagonisten der biblischen Geschichte, die ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte. Ich möchte euch mit hineinnehmen in etwas, was ein bisschen zu tun hat mit dem Vers, den wir ganz am Anfang gehört haben. Könnt ihr euch daran erinnern? Der stand aus Josua 1, der Vers 9. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Ich bin mit dir in allem, was du tun wirst. Das war der Zuspruch dieses Tages und das ist ein schöner Zuspruch auch für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt sich neu auf die Reise begeben haben. Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. Wir befinden uns zeitlich gesehen ziemlich genau zwischen dem Brexit, dem Exodus aus Ägypten und der sogenannten Landnahme Kanaans. Also in der Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel, sagen wir mal so im 13. Jahrhundert vor Christus. Die Sklaverei in Ägypten ist inzwischen Geschichte. Aber zurückgekommen ist das Volk irgendwie noch nicht. Die Bibelleser unter uns wissen mehr, als die Menschen damals wussten. Denn wir kennen natürlich die Geschichte mit Josef und wie das alles dazu kam, dass überhaupt die Israeliten in Ägypten gelandet sind. Aber wenn man das mal vergleicht und nebeneinander legt, dann war es eine Hungersnot, die dazu geführt hat, dass irgendwie die ersten Israeliten in Ägypten landeten und dann ging das alles so weiter. Aber es war relativ schnell. Wenn man an Jesus denkt und an die Flucht nach seiner Geburt nach Ägypten, dann hat man den Eindruck, ja, das ging auch relativ schnell. Das, was wir hier erleben in der Geschichte, ist aber etwas anderes. Da geht es eben nicht darum, dass man sagt, naja, heute hier, morgen dort, sondern die Israeliten sind aufgebrochen, sie sind durch das Schilfmeer gezogen und dann machen sie sich auf den Weg in das verheißene Land. Sie machen sich auf den Weg in das, was ihnen immer irgendwie vor Augen war, was geschichtlich gut tradiert ist, dass da diese Verheißung ist, dass sie in das Land, wo Milch und Honig fließt, mal ziehen werden. Und sie gehen und sie gehen und sie gehen. Und wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, ich habe das gemacht, ist das ganz interessant, dass sie ungefähr den längsten Weg gewählt haben, der überhaupt irgendwie denkbar ist. Also wenn man von Ägypten ins verheißene Land will, also so Richtung Bethlehem, Jerusalem, irgendwie sowas oder das, was damals Kanaan war, das ist noch ein bisschen südlicher, glaube ich, insgesamt, dann stellt man fest, ja, man kann dann irgendwie unten abbiegen und die ganze Wüste Sinai mitnehmen und da irgendwie am Horeb vorbei, aber es ist wirklich der längste Weg, es ist nicht die kürzeste Strecke. Aber genau den Weg ist das Volk gegangen. Die Frage war eben nicht eine von Tagen und Wochen, sondern irgendwie waren sie schon ewig unterwegs. Die Wüstenwanderung ist offenbar eine wenig zielorientierte Nomadenzeit. Es geht immer mal wieder weiter, aber es geht auch viel Zeit ins Land. Auch die Sinai-Zeit mit dem Empfang der Gebote, die ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Ein Volk ist eben keine besonders bewegliche Reisegruppe. Die setzt man nicht in den Bus und der kommt dann irgendwie an, sondern so ein Volk mit Hühnern und Kühen und Rindern und was auch immer alles so dabei ist, die braucht eben so ihre Zeit. In der Wüste Paran, das ist das südliche Jordanien, wenn man da heute auf die Karte guckt, da kommen sie an so einen Punkt, wo sie ganz dringend eine Ermutigung brauchen. Dieses Neue, dieses, ja, wir werden jetzt etwas Neues erreichen, ja, wir sind auf der Reise, irgendwann werden wir im Land Kanaan ankommen. Dieser Narrativ, wie man heute sagen würde, ist ein bisschen erschöpft. Und sie brauchen dringend irgendwie so etwas, was ihnen wieder Mut macht, dass sie weitergehen können, dass es irgendwie weitergeht. Und mit dem ganzen Volk können sie über dieses Gebirge nach Kanaan nicht wirklich kurzfristig rüberkommen. Aber sie könnten Kundschafter lossenden. Sie könnten Kundschafter losschicken, um das ferne Ziel schon mal in Augenschein zu nehmen. Und auf Gottes Befehl hin befiehlt Mose, aus jedem Volksstamm je eine verlässliche und einflussreiche Person herauszusuchen, um dieses verheißene Land zu erkunden. Das ist ja nicht ganz blöd. Das ist ja eigentlich eine ziemlich schlaue Sache, zu sagen, ja, wenn wir aus jedem Stamm des Volkes einen nehmen, der auch noch gut angesehen ist und der vornehm ist, steht in irgendeiner Bibel, was immer das heißt, dann passiert ja das, dass man sagt, es hat so eine Multiplikatorwirkung. Also wenn ich jemanden aus meiner Peer Group irgendwo hinschicke und er erzählt mir nachher, dass gut gewesen ist, dann motiviert mich das mehr, als wenn das irgendjemand anders ist oder wenn nur einer geht. Hier sind 12 Leute, die losgeschickt werden und diese 12 Auserwählten, die sollten eben erkunden, ob es so ist. Sie sollten erkunden, ob das stimmt mit diesem Mythos, der sich ausgebreitet hatte von dem Land, darin Milch und Honig fließt. Sie sollten überprüfen, sie sollten das Ziel der Reise endlich in den Blick nehmen und davon erzählen, damit neue Kraft entsteht, dass man weitergeht auf diesem Weg. In Ägypten hatte die Aussicht auf das Ende der Sklaverei gereicht, aber in der Wüste, da brauchte es ein klares, ein griffiges Ziel, um die Entbehrungen des Nomadenseins durchstehen zu können. Denn das war ja kein Zuckerschlecken. Wenn man das vergleicht, wenn ihr jetzt euch aufmachen würdet und würdet nach Nordhessen ziehen und ihr müsstet durch Mittelhessen, durch diese kleinen Dörfer, so wie das Dorf, in dem ich lebe. Und ihr müsstet da irgendwo lagern, wo noch ein bisschen Platz ist und euch nach Weidegründen umschauen und in Zelten leben. Das wäre schon ein bisschen anders als das, was ihr hier habt, oder? Egal, wie es euch hier geht. Aber genau, diese 12 Auserwählten machen sich also auf den Weg, auf die Reise in das Bergland im Nordwesten und erkunden das Land und seine Bewohner. Die konkrete Order ist die Weidegründe, die Fruchtbarkeit des Landes und nicht zuletzt Umfang und Wehrhaftigkeit der Menschen dort, die sich schon niedergelassen haben, auch herauszufinden. Und die 12, die machen genau das, was sie gehört haben. Die machen genau das, wie ihnen geheißen wurde. Heute würden wir die Social Media Stories und Blogs dieser frühen Influencer verfolgen, aber in ihrer Zeit brauchte es Geduld. 40 Tage waren sie unterwegs. 40 Tage vom Losschicken bis zum Zurückkommen. 40 Tage von der Idee, jetzt gucken wir mal, wie es ist, bis hin zu, jetzt hören wir, wie es ist. Als sie zurückkehren, berichten sie davon, dass die Erwartungen nicht enttäuscht werden. Ja, es ist tatsächlich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Übrigens, was heißt das, Milch und Honig fließen? Ja, es könnte heißen, dass es in dieser Umgebung, in der sie unterwegs waren, wo es Wüste gibt, wenn da Milch und Honig fließen, Milch heißt, da gibt es also Kühe, es gibt also Weidegrund. Das ist ja schon mal viel wert. Und es gibt Honig, das heißt, es gibt eben auch Mutterboden, wo irgendwelche Pflanzen wachsen können, wo es dann auch Bienen geben kann. So stelle ich mir das vor. Also da ist etwas. Und sie bringen etwas mit von dem, was sie dort gesehen haben. Sie bringen Trauben mit und Granatäpfel und Feigen. Klar, dass dort auch andere Menschen leben. Und auch diese Kunde bringen sie mit. Ja, wenn sie in dieses Land einziehen würden, es würde Konflikte geben. Und es würde Konflikte darum geben, wo ist denn der schönste Ort, um zu bleiben? Wo sind denn die fruchtbarsten Äcker? Das war alles nicht zu leugnen. Aber der Bericht von der 6-wöchigen Erkundung endet hier nicht einfach. Eigentlich war ja die Mission erfüllt. Die Kundschafter waren losgezogen, sie kamen zurück, sie fanden erfüllt, was ihnen verheißen war. Sie fanden all das erfüllt, was gemacht oder was sie an Vorstellungen brauchten und hatten von dem, wie es werden sollte. Aber das war noch nicht alles. Das vage Ziel war nun zwar greifbarer und attraktiver geworden, und wenn es zu einer neuen Motivation zum Weitergehen bedurfte, hier war sie. Das war wirklich toll, was sie berichtet hatten. Und auch die realistische Betrachtung der Stärke der Bewohner war ja eine Hilfe. Wenn man weiß, was auf einen zukommt, kann man sich darauf vorbereiten. Man kann sich diplomatisch schulen, man kann die Waffen wetzen, wie auch immer. Aber man kann dafür sorgen, dass man das Bevorstehende irgendwie vernünftig lösen kann. Aber ihr wisst es schon, ihr habt den Text wahrscheinlich ja schon mal gehört, es kommt ganz anders. Die, die eigentlich zu Multiplikatoren der Vision werden sollten, sie fangen an, kalte Füße zu kriegen. Die, die losgezogen waren, um dem Volk neue Motivation zu verschaffen, weiterzugehen und zu sagen, ja, guckt mal, ob es so ist, wie wir es uns vorstellen. Sie kommen zurück und sagen, ja, das ist schon super da, aber wir glauben, die Leute sind ganz schön stark. Und dann kommt es zu dem verheerenden Stille-Post-Spiel. Ne? Also da sind Menschen in dem Land. Ja, da sind ganz schön starke Menschen in diesem Land. Da sind starke Menschen in diesem Land, die wohnen in dicken Häusern. Da sind Menschen in diesem Land, die sind stark und die wohnen in Burgen. Und dann kommen am Ende Riesen raus, die Menschen auffressen, die sich in dieses Land begeben. Das ist so dieses Stille-Post-Spiel, was sich da passiert. Und sie übermannt der Zweifel und der Furcht vor ihrer eigenen Courage. Mit einem Mal mutieren die Bewohner des Landes zu Riesen. Und alles wird schwierig. Es erscheint manchen attraktiver, doch reißaus zu nehmen. Ja, und das ist das Verrückte. Sie überlegen tatsächlich, ob sie zurück nach Ägypten gehen. Sie überlegen tatsächlich, dass diese Situation, die sie in ihrer Fantasie weiterdenken, dass sie Menschen gesehen haben, von denen sie nicht wissen, ob sie ihnen freundlich oder weniger freundlich gesinnt waren, dass sie diese Idee weiter gesponnen haben zu einer so bedrohlichen Situation, dass sie sich zurücksehen in die Sklaverei in Ägypten. Und da fallen die Kundschafter aus der Rolle. Und von den 12 sind nur 2. 2 behalten das Ziel der Reise vor Augen und erzählen davon von den Möglichkeiten. Josua und Kaleb sind dabei keine notorischen Optimisten oder Naivlinge. Auch ihnen ist das Volk im Land nicht entgangen. Auch sie sind da durchgegangen und haben gesehen, oh, da wohnt ja schon jemand. Aber klar, wenn man in ein neues Land zieht, dann wird man nicht überall gleichermaßen willkommen geheißen. Aber änderte es etwas daran, dass das, was sie da gesehen hatten, das verheißene Land war? Schon gegenüber ihren Kundschafterkollegen und dem eigenen Volk exponieren sich die beiden. Sie sind entsetzt über diese aufkommende Furchtsamkeit und sie betonen leidenschaftlich, dass sie an der Zusage Gottes festhalten und die Herausforderungen mit Gottvertrauen überwinden können. Was folgt, ist ein sehr zwiespältiger Fortgang der Ereignisse. Es kommt dazu, dass das ein Hin und Her gibt. Mose muss eingreifen, Gott muss eingreifen. Und dann gibt es diese Verwünschung, dass eben klar wird, diese Leute, die irgendwie die Vision aus dem Blick verloren haben, sie werden das Land nicht sehen. Das ist eine ganz lange Schleife. Wenn man es mal so ein bisschen von außen betrachtet, wenn man das Ganze so ein bisschen entspannt ansieht, dann könnte man sagen, pragmatisch bekommen beide Seiten, was sie wollen. Die, die Angst haben und die um keinen Preis in dieses Land ziehen wollen, weil es ihnen Angst macht, sie ziehen auch nicht in dieses Land. Und die, die die Hoffnung haben, dass sie in dieses Land einziehen werden, ja, sie ziehen in dieses Land ein und sie finden dort das, was sie erwartet haben, nämlich ein Land von Milch und wo Milch und Honig fließt. Die Panischen schaffen es, die Auseinandersetzung zu meiden. Die anderen ziehen ins verheißene Land ein. Nur, dass sie diesen Weg gemeinsam gehen und dass es daher nochmal wieder Jahre dauert. Die andere Wahrheit ist, dass beide Gruppen ein Land verheißen war und nur die einen dieses Land auch erreichen. Die Verheißung galt ja allen. Sie galt allen 12 Stämmen des Volkes Israel, aber die Anführer, die potenziellen, die Leute, die ganz viel, die High Potentials, wie man heute sagen würde, aus diesem Volk, also diese vornehmen, ausgewählten Kundschafter, sie haben es nicht miterlebt. Sie sind nicht angekommen. Sie werden Opfer ihres Pessimismus und ihres mangelnden Vertrauens. Ich habe überlegt, wie man sich das so ein bisschen klar machen kann auf so einer ganz plastischen Art und Weise. Ich habe mir vorgestellt, verzeiht den Vergleich, ich meine ihn nicht so ernst, wie er vielleicht am Anfang klingt. So als würde man in einen Freizeitpark fahren, den man ausgewählt hat wegen seiner atemberaubenden Fahrgeschäfte. Stundenlang fährt man hin, zahlt den horrenden Eintritt und stellt dann in der obligatorischen Schlange der Wartenden fest, dass man ja nicht den Tag mit Warten zubringen wollte und darum besser die Reihe der Wartenden wieder verlässt. Am Ende des Tages hatten die Geduldigen spektakuläre Erlebnisse, für die sie gerne ein paar halbe Stunden des Wartens investiert haben, während die anderen den Tag ohne Wartezeiten verbracht haben, aber auch keine einzige der angebotenen Attraktionen ausprobiert haben. Und damit ja den eigentlichen Sinn, dass sie sich auf den Weg gemacht haben und lange angereist sind und viel Geld bezahlt haben, eben nicht erreicht haben. Es ist sicher total unangemessen, diese biblische Wüstenwanderung mit einem Besuch im Phantasialand zu vergleichen. Immerhin geht es hier um kollektive Existenzerfahrung eines ganzen Volkes und nicht um einen Tagesausflug. Aber gemeinsam ist diesen beiden Ereignissen das Motiv der Vergeblichkeit, wenn wir auf dem Weg das Ziel aus den Augen verlieren. Das ist das, was die Kundschafter, die 10 von den 12 aus dem Blick verloren haben, dass es darum geht zu sagen, wir haben ein fixes Ziel unserer Reise. Das, was wir tun sollen, ist zu erkunden, wie kommen wir dahin. Uns zu motivieren, zu sagen, ja, es ist wirklich so, wie es beschrieben ist. Das ist das Ziel der Kundschafter. Das Ziel der Reise ist, das Land Kanaan einzunehmen. Aber sie verlieren das Ziel aus den Augen. Was immer gute Gründe sein mögen, eine schwierige Situation zu vermeiden oder einem Konflikt auszuweichen, die Kernfrage bleibt, ob ich das gesteckte Ziel erreiche, ob ich meiner Vision, meiner Lebensberufung, meiner Aufgabe in dieser Welt nachkomme. Und mit einem Mal sind wir im Spiel. Mit einem Mal geht es auch uns ganz persönlich an. Wir sind nicht in der Wüste unterwegs. Zumindest nicht in der buchstäblichen, sondern manchmal vielleicht in einer metaphysischen Wüste. Wir sind auch nicht irgendwelche Leute, die jetzt irgendwie noch so in Freizeitparks fahren, zumindest mehrheitlich wahrscheinlich nicht. Aber es ist so, dass es entscheidend bleibt für unser Leben, wenn wir dieses immer wieder neu startende, wenn wir eine neue Woche beginnen, so wie wir das jetzt machen mit dem Sonntag, wenn wir in eine neue Woche gehen. Diese Woche kann gut oder schlecht sein. Diese Woche kann etwas für uns bereithalten oder eine Katastrophe werden. Und vieles davon hängt davon ab, mit welcher Haltung ich hineingehe. Wird es eine Woche sein, in der ich darauf setzen kann, dass Gott mich begleitet auf meinem Weg? Wird es eine Woche sein, wo ich meine Gaben und meine Fähigkeiten einsetzen kann, damit am Ende der Woche mit meinen Gaben etwas Positives passiert ist? Oder ist es eine Woche, wo ich morgen Mittag in der Mittagspause schon anfange, mich aufs Wochenende zu freuen, weil ich diese Kollegen einfach nicht ausstehen kann, weil die Dinge einfach komisch sind, weil irgendwie diese Tretmühle mich morgen um 9 schon wieder gefasst hat. Die Entdeckung eines Josua und Kalebs ist, die Sache mit dem Ziel ist keine, die ich alleine mit mir selber aushandle. Ja, sie waren ja auch dabei, diese beiden. Ja, sie waren auch dabei und sie haben vielleicht auch diese Angst verspürt, als sie gemerkt haben, da sind Leute, die sind nicht unbedingt witzig und die sind nicht unbedingt so ein Willkommenskomitee. Aber sie haben eben auch entdeckt, dass die Lebensreise, dass das, weswegen sie ausgesandt sind, etwas ist, was über sie hinausgeht, wo jemand anders mit im Spiel ist. Wohin meine Lebensreise geht, hat eben auch immer diese göttliche Dimension. Es ist eine Frage der Gaben, eine Frage der Fähigkeiten und der Berufung, eine Frage des Potenzials. Was Gott in mich hineingelegt hat, das soll eben zum Ziel kommen. Kaleb und Josua betrachten ihre Möglichkeiten im Licht der Zusage Gottes. Das verheißene Land ist nicht ein selbstgestecktes Ziel, ist keine Verlegenheitslaune nach dem Ausbruch aus der Sklaverei in Ägypten, sondern es ist der Kern des gemeinsamen Glaubens, des Glaubens ihres Volkes und schon der ihrer Vorfahren. Es war der Grund des Aufbruchs aus Ägypten. Es war der Gegenstand des Bundesschlusses, den Gott mit seinem Volk am Sinai geschlossen hatte. Gott sagt, ich bin da. Ich bin da und ich bin da für euch. Ich bin da in eurer Gegenwart, an eurer Seite, immer. Und das, liebe Gemeinde, ist auch der Kern unseres Zusammenseins heute hier. Gott ist da, an unserer Seite, an deiner und meiner Seite, immer. In den Neuanfängen von Schule, Beruf und Lebensaltern, in den Herausforderungen des Alltags, im manchmal beängstigenden, hochfrequenten Wandel unserer Zeit. Ja, es ist so, wenn ich die Nachrichten aufschlage oder anschalte, dann wird mir manchmal schlecht. In meiner Heimatstadt ist gestern wieder ein Mord passiert und das ist so eine 120.000 Seelenstadt, also jetzt nicht so die Bronx oder so. Und dann fragt man sich schon, was soll das eigentlich alles? In was für einer Zeit leben wir hier? Ja, es mag sein, dass uns gesellschaftliche, politische und auch klimatische Entwicklungen erschüttern und im Kern verunsichern. Und es mag sein, dass manche Herausforderung, die sich uns in den Weg legt, riesengroß und unüberwindlich scheint. Ja, die Komplexität des heutigen Lebens ist für niemanden von uns kontrollierbar. Diese Illusion müssen wir nicht haben. Es ist zu kompliziert für uns. Und nein, wir werden nicht alles kontrollieren. Und nein, wir können die Welt auch nicht aus eigener Kraft besser machen, als sie irgendwie ist, weil wir daran scheitern werden. Aber was wir wissen dürfen und was uns zugesagt ist, das ist, dass das eben noch nicht das ganze Bild ist. Die Verheißung lebt, dass bis ans Ende der Welt unseres Herrn bleibt in Kraft. Der Gestaltungsauftrag besteht fort und die Zusage, dass wir auf diesem Weg nicht allein unterwegs sind. Das Beste kommt zuletzt, Das ist nicht nur ein amüsanter Film mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, sondern eben auch die Aussicht auf das Ziel unserer Lebensreise. Das Beste kommt zuletzt. Ja, wir dürfen das Ziel unserer Lebensreise vor Augen haben, dass wir irgendwann bei Gott sind. Dass wir diese Gemeinschaft wiedererlangen, für die Christus in diese Welt gekommen ist. Er hat es gekommen, um uns daran zu erinnern, dass wir Zuversicht haben dürfen, dass es mit uns weitergehen kann und dass, was auch immer uns jetzt begegnet, nicht das letzte Wort ist. Für Israel war das Symbol dieser Perspektive diese übergroße Weinrebe, die die Kundschafter von ihrer Reise mitgebracht haben. Könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern? Eine Weinrebe, die so groß ist, dass es zwei Menschen brauchte, um sie zu tragen. Und zwar so, dass man sie auf einer Stange aufgehängt hat und sie dann so durchs Land getragen hat. Das ist das, was die Kundschafter aus diesem Land mitbringen. Ein Motiv der Zuversicht, das unter dem Begriff der Kalebstraube übrigens erhalten geblieben ist. Und wenn ihr in Deutschland mal unterwegs seid, in Weinbauregionen, da gibt es ganz oft so Zeremonien, wo man solch eine Traube durchs Dorf trägt, weil man weiß, dass das alles so funktioniert mit dem Weinbau und was dahinter, das mit Saat und Ernte und was da alles dazugehört. Das hat eben damit zu tun, dass Gott da ist, dass er sich um uns kümmert. Und weil das so ist und weil diese Traube, diese riesengroße Traube, diese Kalebstraube dieses Symbol ist, möchte ich euch heute einladen, dass wir das konkret werden lassen. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung, was eure Herausforderung dieser nächsten Woche ist oder dieses neuen Abschnittes, dieses Herbstes oder was immer gerade vor euch liegt. Aber lasst mich heute euer Kundschafter sein. Ich habe euch etwas mitbringen lassen. Danke, dass ihr das organisiert habt. Hier vorne, hier sind ganz viele Trauben. Hier ist quasi so eine Kalebstraube. Und wundersam, sie hat sogar zwei verschiedene Farben, das für jeden Geschmack gesorgt ist. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr das von Gott annehmen wollt, dass ihr sagt, okay, ich habe das verstanden, dass du mich begabt hast, Gott, dass du mich gerufen hast, Gott, dass du mir eine Verheißung gegeben hast, dass mein Leben gelingen soll, dass etwas werden kann aus mir und dass du mit mir etwas bewegen kannst in dieser Welt. Wenn du das verstanden hast für dich und wenn du das Gott zutraust, dass er sich an deine Seite stellt, dann mach das für dich fest, indem du etwas davon schmeckst. Ich lade euch ein, dass wir uns jetzt einen Augenblick der Stille nehmen und dass wir uns aufmachen und hier vorne an dem Tisch vorbeikommen und uns einfach mal so ein bisschen so eine geschmackliche Idee davon geben, wie das ist, dass Gott an unserer Seite ist, dass es stimmt, dass die Verheißung in Kraft ist und dass er für uns da ist und für uns sorgt. Und wenn das so passiert, ich habe so im Ablauf vor Augen, dass wir danach in eine Gebetsgemeinschaft gehen. Ich lade euch ein, dass wir uns erst einen Augenblick Zeit nehmen, macht euch auf den Weg, wenn ihr wollt, nehmt euch eine Traube mit, genießt sie und dann lade ich euch ein, dass wir miteinander beten. Ich weiß nicht, wie ihr das hier üblicherweise macht. Ihr werdet euren Weg kennen. Ich lasse mich darauf ein. Kommt vorbei und schmeckt, wie freundlich unser Herr ist. Amen.